Liebe Geschwister, wir haben vor 14 Tagen gehört, wie von einem, der Gott folgen will, das Leben durcheinander gewürfelt wird. Wie alles, was er bisher für richtig gehalten hat, sich plötzlich als falsch erweist. Und er hat diese Zwischenzeit ausgehalten, hat die nicht überdeckt mit ganz vielen Dingen, um das nicht spüren zu müssen. Er hat getan, was anders nicht ging, hat gewartet, 3 Tage gewartet, hat in dieser Zeit nichts gegessen und nichts getrunken und gewartet, was jetzt kommt. Und an der Stelle wollen wir die Geschichte weiterhören, Apostelgeschichte 9, Vers 10. Und da kommt erstmal ein anderer Mensch in den Blick. Da heißt es, es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Vision, Hananias. Er aber sprach, hier bin ich, Herr. Wir hören von diesem Menschen, er war ein Jünger, das heißt ein Schüler von Jesus. Hananias, ein sprechender Name, Jahwe ist gnädig, heißt das. Wenn jemand ein Schüler von Jesus ist und das auch bleibt, dann kann viel geschehen, zum Beispiel das. Und der Herr sprach zu ihm in einer Vision, Hananias. Der Herr spricht zu ihm auf eine Art, dass er es richtig hören kann und dass er etwas sehen kann, dass seine Sinne sich öffnen für diese andere Wirklichkeit und er etwas wahrnehmen kann, was wir normalerweise nicht sehen und hören. Und das Erste, was er hört, ist sein Name, Hananias. Du bist gemeint. Jetzt kommt etwas für dich. Sowas hat er nicht jeden Tag erlebt, ich vermute mal überhaupt an dieser Stelle zum ersten Mal. Und seine Reaktion ist, er aber sprach, hier bin ich, Herr. Ganz einfach, hier bin ich. Wörtlich heißt es, siehe ich, Herr. Ich bin bereit, ich bin offen für dich. Eine Bereitschaftserklärung gleich zu Anfang, als er noch keine Ahnung hat, was jetzt kommt. Muss er dazu nicht wissen, denn er weiß, von wem es kommt. Also wird es gut sein und wird es richtig sein. Und da kann er schon mal vorab zusagen, hier bin ich, Herr. Und dann hört er, Vers 11, der Herr sprach zu ihm, steh auf, und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hat in einer Vision einen Mann gesehen mit Namen Hananias, wie er hereinkommt und die Hände auf ihn legt, damit er wieder sehen kann. Das ist ja jetzt mal richtig schön konkret. Er kriegt gesagt, setz dich in Bewegung und dann gehst du in die gerade Straße, die breite Hauptstraße von Damaskus, die einmal von Osten nach Westen durchgeht, von einem Tor zum anderen, wo auch die Hotels für die Reisenden sind, und dort in das Haus von Judas und dort fragst du nach einem bestimmten Mann aus Tarsus. Der wartet schon auf dich und das, was du da machen sollst, hat er sozusagen auch schon in einer inneren Vorschau gesehen, bis hin zu deinem Namen, also alles ist bestens vorbereitet. Richtig schön konkret und alles super, nur eins ist nicht super, der Name dieses Mannes, Saulus. Jesus stellt ihn den vor, als hätte er noch nie was von ihm gehört. Hat er aber, der Buschfunk hat funktioniert, Hananias weiß, was das für einer ist. Und Jesus scheint das offensichtlich nicht zu wissen. Das ist völlig weltfremd, was er hier von ihm verlangt. Das funktioniert nicht, das kann nur schiefgehen. Und Hananias sagt ihm das auch. Vers 13, Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Ich stelle mir vor, da passiert nun gerade mal etwas, was sich der Hananias vielleicht schon lange gewünscht hat. Dass Jesus mal direkt mit ihm redet. Hörbar. Und nicht nur so allgemeine Sachen wie Gott liebt alle Menschen, sondern etwas Konkretes, ein Auftrag mit Name, mit Adresse. Geh dort und dorthin und mach das und das, so dass alles klar ist und er es einfach nur noch machen muss. Von anderen hat er solche Berichte schon gehört. Zum Beispiel von Philippus, dem ein Engel gesagt hat, geh zur Mittagszeit auf die Straße von Jerusalem nach Gaza. Und das hat er gemacht. Und es hat alles gestimmt. Aber ihm, Hananias, ist sowas noch nie passiert bisher, bis gerade eben. Und jetzt erlebt er das, dass Jesus ihm genau sagt, was er tun soll. Und er wünscht sich, er hätte sich das nie gewünscht. Eigentlich logisch, warum sollte Jesus so etwas machen? So gezielt und genau. In welcher Situation ist das nötig? Das ist dann nötig, wenn der, den er anspricht, von selber da nie und nimmer drauf gekommen wäre. Wenn er das für abwegig halten würde, dann brauchen wir es sehr ausdrücklich und sehr genau. Und sehr deutlich und von höchster Stelle. Also vorsichtig mit solchen Wünschen, wenn doch Gott auch mal so mit mir reden würde. Vielleicht kann sein, die erfüllen sich und dann kommt etwas, was mir gar nicht gefällt, was mir nicht einleuchtet. Also Jesus kann seine Leute mit ungeheuerlichen Ideen überraschen und Hananias findet das schlicht unmöglich und sagt das auch. Und sagt, es gibt immerhin Grenzen. Wenn ich zu dem reingehe, dann bin ich der Erste, der eingebuchtet wird. Und soll ich da jetzt reinmarschieren und sagen, schönen guten Tag, ich bin einer von denen, die Sie hinter Schloss und Riegel bringen möchten. Bei uns darf ich eben mal für Sie beten. Klar weiß Hananias, für Gott gibt es keine aussichtslosen Fälle. Das hat er gelernt, das glaubt er auch, das stimmt schon. Aber der ja nun bestimmt nicht. Nein, was du hier von mir willst, Jesus, das ist weltfremd. Das ist unrealistisch, das ist nicht praktikabel. Muss ich dann nur mal vorstellen, Jesus würde zu dir sagen, geh mal raus und klingel bei deinem Nachbarn und sag dem, Jesus schickt mich gerade, ich soll ihm die Hände auflegen und für sie beten. Huch, würde man sagen, ups. Und dabei wäre das vermutlich völlig ungefährlich. Also ich weiß nicht, was ihr für Nachbarn habt, aber ich vermute mal. Jedenfalls Hananias legt Widerspruch ein. Wie wird jetzt Jesus reagieren? Wird er ihm eine Standpauke halten? So wie ranghöhere Menschen das nicht selten zu tun pflegen, die Einwände beiseite wischen und Gehorsam einfordern. Jesus macht das nicht. Seine Reaktion ist eine Ermutigung. Und er begründet ihm das, was er nicht versteht. Er erklärt ihm das. Und er akzeptiert damit, dass Hananias erstmal verstehen will und hilft ihm dabei, das besser zu verstehen. Vers 15, der Herr aber sprach zu ihm, geh nur hin, denn gerade er ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen vor Völker und vor Könige und vor die Söhne Israels. Ich werde ihm auch zeigen, wie sehr er leiden muss für meinen Namen. Also Jesus verlangt das nicht von Hananias, weil er nicht Bescheid weiß, sondern weil er besser Bescheid weiß. Er sagt ihm, das, was du jetzt riskierst, genau das wird dieser Mann auch riskieren. Er wird einer sein, der sich zu mir bekennt vor Menschen, die ihn ablehnen, die ihm schaden können und die ihm auch schaden werden. Und er wird auf der anderen Seite sein, auf der du auch bist, auf der Seite der Gemeinde. Er wird einer sein, der sich für mich riskiert, Und das wird ihm auch einiges an Leiden bedeuten. Mag sein, dass das letzte Ananias gleich ein bisschen versöhnlicher stimmt. Klingt doch verheißungsvoll, dass dieser skrupellose Mensch mal selber spürt, wie das ist. Aber das ist ja alles Zukunftsmusik. Was Ananias machen soll, das ist jetzt. Und was ist denn jetzt mit diesem Menschen? Und das sagt ihm Jesus auch. Und ich finde, das ist das Überzeugendste überhaupt. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Siehe, er betet. Wenn irgendetwas geeignet ist, in dem misstrauischen Hananias Vertrauen wachsen zu lassen, dann das. Siehe, er betet. Wer wirklich betet, nicht für die Ohren von anderen, sondern allein für sich, auf den kann man sich verlassen. Der wird sich doch dabei wandeln in das Bild des Gottes, den er anruft. Und das war ja auch wieder so eine Bezeichnung der Christen, die hat Ananias selber gebraucht. Er sagt, und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Die deinen Namen anrufen. Wenn es irgendeine einzelne Sache gibt, an der man erkennen kann, dass einer ein Mensch des Weges ist, einer, der mit Jesus geht, der zu Gott gehört, dann doch wohl das. Das ist, dass er seinen Namen anruft, dass er betet. Wie auch immer das aussah bei Paulus, bei Saulus in diesen 3 Tagen Zwischenzeit, in denen er sich so viel neu sortieren muss, in denen er nichts gegessen hat und nichts getrunken. Ich glaube nicht, dass er Gott viel erzählt hat in der Zeit. Vielmehr, dass er einfach vor ihm da war, offen für ihn gehört hat, Orientierung gesucht hat. Und das, was ist und das, was kommt, in Gottes Hände gelegt hat und in Gottes Händen wusste. Siehe, er betet. An dieser Schnittstelle seines Lebens nimmt er sich vor allem dafür Zeit. Auch wenn nicht gleich eine Antwort kommt. 3 Tage muss er warten, aber immerhin bekommt er einen Hinweis, es wird einer kommen und dir weiterhelfen. Und so einer ist das jetzt, erfährt Ananias. Der steht nicht mehr und staubt und hat ein hasserfülltes Gesicht. Nein, siehe, er betet. Das hat Ananias überzeugt. Und ich finde es übrigens auch nicht ungeistlich, dass er misstrauisch war, dass er Widerspruch eingelegt hat. Wenn ihm etwas unvernünftig erscheint, wenn ihm etwas sehr gefährlich erscheint, nicht nur für sich, ja auch für die anderen, für die ganze Gemeinde, dass er da nochmal nachfragt, dass er nochmal genau hinhört, dass er sich nochmal vergewissert, ob er sich da nicht etwa vertan hat. Hier bin ich, sagte er am Anfang, und das ist damit nicht widerrufen, dass er nachfragt, dass er erstmal sagt, das geht doch nicht. Und das sieht man daran, dass das damit nicht widerrufen ist, dass er weiterhört, dass er offen bleibt und dass er sich schließlich überzeugen lässt. Jesus will das wirklich von mir. Und dann ist es auch richtig. Dann wird er auch alle Folgen, die das haben kann, im Blick haben und das Seine tun, dass etwas Gutes dabei herauskommt. Vers 17, Ananias aber ging fort und ging hinein in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Saul, Bruder, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehen kannst und erfüllt wirst mit Heiligem Geist. Ananias aber ging fort. Das ist das Erste. Der beharrt nicht auf seinem Standpunkt, wenn er gute Gründe hört und vor allem, wenn er Jesus reden hört. Dann kann er seinen Standpunkt auch verlassen. Dann lässt er sich überzeugen und setzt sich in Bewegung. auch wenn es zu diesem Menschen ist, von dem er bisher nur Schlechtes gehört hat. Alle haben sich schlecht von ihm geredet, aber Jesus sieht ihn offensichtlich anders. Und so sagt er sich, okay, deine Geschwister kannst du dir nicht aussuchen, also geh los und dann wirst du sehen, was passiert. Und als er sich durchfragt, erfährt er, dass da etwas passiert ist auf dem Weg nach Damaskus. Und jetzt passt alles schon besser zusammen. Dann ist es wohl tatsächlich so, dass Jesus jetzt auch der Herr von dem da ist. Und dann ist er ja, naja, dann ist er ja jetzt auch sein Bruder. Ananias aber ging fort und ging hinein in das Haus und legte ihm die Hände auf und sprach: Saul, Bruder. Nochmal die hebräische Form seines Namens Saul, wie schon auf dem Weg, als die Stimme ihn fragt: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und jetzt das: Saul, Bruder. Das sagt ihm einer, der vor wenigen Minuten noch Angst vor ihm hatte, der ihn vielleicht gehasst hat. Der berührt ihn jetzt, seine Hände ganz vorsichtig, und sagt: Bruder, wir haben den gleichen Vater. Du gehörst zu mir, du gehörst zu uns. Sei willkommen. Und dann seinen Auftrag. Der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehen kannst und erfüllt wirst mit Heiligem Geist. Jetzt ist Ananias erstmal fertig und Gott ist dran. Vers 18, und auf der Stelle fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, und er sah wieder, und er stand auf und ließ sich taufen. Es wird wieder hell, und die Welt, die er jetzt sieht, ist nicht mehr die gleiche wie die, die ihm vor 3 Tagen dunkel geworden ist. Aber seine Konsequenz ist ihm geblieben. Was er macht, das macht er richtig. Und dazu steht er. Und deshalb macht er seine Lebenswende verbindlich. Er stellt seine Verbindung zu Jesus auf Dauer. Er macht sie sichtbar nach außen. Das heißt, er lässt sich taufen. Wer, wie, wo, wird nicht berichtet. Vermutlich wird es Ananias gemacht haben. Vermutlich im Fluss Barada, der durch Damaskus fließt. Und dann heißt es, und er nahm etwas zu essen und kam wieder zu Kräften. Die Zwischenzeit ist jetzt zu Ende. Die Zeit, in der alles unklar war, in der das Alte weg war und das Neue noch nicht da. In der er alles von sich gewiesen hat und gefastet. Jetzt nimmt das Neue Gestalt an. Und er hat es getroffen in diesem Menschen, den er bisher noch gar nicht kannte und der zu ihm Vertrauen gefasst hat und er zu ihm. Das Leben hat ihn wieder, ein neues Leben. Und dazu gehört auch, dass er wieder isst, dass er wieder zu Kräften kommt, auch körperlich. Die Krise, in die er gefallen war, durch das Eingreifen Jesu in seinem Leben, die ist jetzt auch äußerlich überwunden. Und das merkt er auch an seinem Körper, dass er wieder zu Kräften kommt. Und dass er dafür auch tut, was dafür zu tun ist. Für heute will ich nochmal 2 kleine Sätze nachklingen lassen. Beide ganz kurz, beide nur 3 Worte. Der erste Satz: Hier bin ich. So sagt Ananias, als er von Jesus seinen Namen hört. Hier bin ich. Bevor er weiß, was kommen wird. Er ist ein Hier bin ich Mensch. Und das hat Folgen, auch wenn er erstmal diskutiert, auch wenn er erstmal nicht will. Sein Hier bin ich, das gilt, das bleibt. Und das heißt offensichtlich ja nicht, dass er besonders naiv ist oder leichtgläubig. Er war kritisch. Er hat die Schwierigkeiten gesehen, die Unmöglichkeit aus seiner Sicht und hat das alles gesagt. Er war kritisch, aber er hat sein Hier bin ich nicht aufgekündigt. Er war immer noch da, er war immer noch bereit, hört weiter zu, hat gehört, welche Reaktion auf seine Kritik kommt und lässt sich überzeugen. Könnte man ja sagen, na gut, das war aber auch, wenn auch schwierig, was er machen sollte, aber es war wenigstens klar und deutlich und eindeutig. Wenn ich das so erleben würde, dann würde ich auch sagen, hier bin ich. Mag sein, aber erstens sagt er, hier bin ich, als noch gar nichts klar ist. Das sagt er vorher. Das ist ein vorlaufendes Vertrauen. Und er sagt nicht, hier bin ich, weil es so klar war. Ich denke, es ist andersherum, weil Ananias ein Hier bin ich Mensch war, deswegen hat er diesen Auftrag bekommen. Deswegen hat er sich darauf eingelassen. Und er ist zu einem Mensch geworden, der an einer entscheidenden Stelle die Weichen stellen konnte. Hier bin ich. Das hat ihm geholfen, offen zu werden für einen Menschen, mit dem er fertig war, über den er alles zu wissen meinte, gegen den er sich abgeschottet hat. Aber er sagt zu Jesus, hier bin ich. Auch als er ihn darauf anspricht. Du und dieser, ihr beide. Und er wird offen für diesen Menschen, anderes von ihm zu erfahren, ihn anders wahrzunehmen und letztlich staunend zu sagen, Saul, Bruder. Die Ermutigung, ein Hier bin ich Mensch vor Gott zu werden und zu entdecken, was Gott mit ein paar solchen Menschen fertig bringt. Wäre das was? Nicht zu schnell ja sagen, lieber langsamer und ein Ja, das wirklich gilt. Auch wenn das, was kommt, mich vielleicht erstmal schlucken lässt. Hier bin ich. Das ist der erste Satz und der zweite hat auch drei Worte. Siehe, er betet. Das bei anderen zu entdecken, bei unseren Mitchristen, auch bei den Wunderlichen, um es mit Luther zu sagen, bei denen uns irgendwas nicht richtig scheint, schwierig scheint. Siehe, er betet. Das kann vielen die Schärfe nehmen, das kann vieles, was vielleicht wirklich da ist, an Wichtigkeit verlieren lassen, sodass es uns nicht mehr trennt. Und mit Sicherheit gilt das auch von Menschen, wo wir überhaupt nicht damit rechnen. Die Ermutigung, das bei anderen zu sehen und zu würdigen, uns selbst auch zu Menschen zu werden, Menschen zu bleiben, wieder Menschen zu werden, für die das kennzeichnet ist. Siehe, betet. Siehe, sie betet. Menschen, die diese Grundäußerung des Glaubens ganz selbstverständlich leben. Das weiterzutun, das wiederzutun und die Einladung immer wieder zu hören, fang heute damit an, mach heute damit weiter, fang wieder neu damit an. Dann gehörst du zu denen, die den Namen von Jesus anrufen. Dann wirst du ein Kind dieses Vaters, ein Schüler dieses Meisters, ein Mensch des Weges. Und etwas Besseres kann dir nicht passieren. Amen.
Wir wollen jetzt als Übergang zum Abendmahl das Lied 158 nur den ersten Vers singen. Zu deinem Tisch sind wir geladen.
Dieses Lied erinnert uns daran, wir auf diesem Weg, eigentlich ginge das gar nicht. Eigentlich ist das ein Weg, der wäre uns für immer und 100% verschlossen. Und dass wir auf diesem Weg gehen können, hinter Jesus her, das verdanken wir ihm, weil er ihn uns geöffnet hat. Und daran denken wir immer, dass uns das nicht selbstverständlich wird, sondern dass es etwas Besonderes ist. Und so sagen wir auch hier auf dieser Einladung, hier bin ich. Und wir wollen dafür danken und stehen dazu auf. Guter Gott, wir danken dir, dass wir auf diesem Wege zu dir sein dürfen. Und unser Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns diesen Weg geöffnet hast. Mit allem, was du hattest und warst, auch mit einer Zeit der Verzweiflung und das Nicht-mehr-Wissen, was jetzt kommt. Hab Dank, dass du das für uns getan hast und dass wir jetzt durch diese Tür gehen können, die du uns geöffnet hast, hinter dir her. Und dass uns das immer wieder bewusst ist und dass uns das immer wieder gegenwärtig ist, dass wir Menschen dieses Weges sind, Menschen, die zu dir gehören und die deshalb auch zueinander gehören. Wir danken dir dafür. Amen. Wir nehmen Platz. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir sind Menschen, die seinen Namen anrufen. Und das beinhaltet auch alles, was uns auf dem Herzen liegt. Dinge, die wir uns wünschen und die wir bitten. Dinge, für die wir dankbar sind, wo wir Gott danken. Dinge, die wir betrauern, wo wir vor ihm klagen. Und wir wollen das heute wieder so machen, dass wer so ein Anliegen hat, eine Bitte, einen Dank, eine Klage, hier nach vorne kommt und das ausspricht vor Gott und vor der Gemeinde und eine Kerze anzündet als ein Zeichen, dass es vor Gott bleibt, dass er es sieht. Und wer nicht gut laufen kann, kann das auch von seinem Platz aus machen. Dann zünde ich hier vorne eine Kerze an. Wenn das etwas ist, was nicht in die Öffentlichkeit gehört, kann das hiervon auch in der Stille passieren. Und am Schluss fassen wir das zusammen in das Gebet, das unser Herr uns gelehrt hat. Und wir wollen an unsere persönlichen Dinge denken und wir wollen auch an die Dinge denken, die in der Welt geschehen. Lasst uns auf diese Weise vor Gott treten und ihn anrufen.
Herr Jesus Christus, ich sage dir ganz herzlich Dank, dass du auch für meine Sünde gestorben bist. Und noch mehr Dank sage ich dir, dass du wieder bei mir warst, als ich die Tage in Krankenhaus war, so plötzlich. Auch herzlichen Dank dafür. Und sei bei allen.
Liebe und Hilfe und all deine Namen. Meine
haben vorhin gehört, dass Philippus die Straße von Jerusalem nach Gaza gegangen ist. Wenn wir diese beiden Worte hören, dann wollen wir das auch vor Gott bringen, dass dort die Menschen geschützt sind, dass Frieden entsteht, dass Menschen des Friedens gute Entscheidungen treffen. Und auch wenn wir es uns nicht vorstellen können, wie das passieren kann, dass Gott es dort zum Guten wendet.
Gemerkt, dass Gott da ist, dass er an meiner Seite ist, wo ich es oft gar nicht gemerkt habe, nur im Hinterher, dass ich dachte, darf nicht wahr sein, Gott ist da. Ja? Und dafür möchte ich jetzt erstmal eine Kerze anzünden. Vielen Bitten, die eigentlich da sind, die wir einfach vor Gott stellen oder die ich auch immer wieder vor Gott stelle. Einmal, was Winfried schon erwähnt hat, die ganze Weltgeschichte, die um uns herum ist, aber auch unsere Gemeinde. Und wenn wir uns das vorstellen, die einzelnen Geschwister, ja, es gibt bei einer Kai, der nicht wirklich auch leidet und ganz doll Gottes Hilfe braucht. Und dann möchte ich die nächste Kerze anzünden und Gott bitten, dass er uns einfach trägt, weiterträgt.
Lasst uns das, was wir laut ausgesprochen und gehört haben und auch das, was wir in unserem Innern gebetet haben oder das, was wir noch gar nicht in Worte zu fassen wissen, lasst uns das hineinnehmen in das Gebet, das der Herr uns gelehrt hat und wir stehen dazu auf. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit entstehen zum Segen.
Gott, der dich bestimmt hat, zu ihm zu gehören. Gott, der dich sucht, schenke dir die Offenheit, dich finden zu lassen von ihm. Die Geduld zu warten, bis er dich findet. Die Bereitschaft, dich tragen zu lassen von ihm. Und Gott, schenke uns einen Zipfel seiner Freude über jeden Menschen, der umkehrt zu ihm. Amen.